Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, bunt ist eines der Modewörter unserer Tage. Manche Politiker sagen, dass sie unser Land in eine bunte Republik verwandeln wollen. Andere Stichwörter, die das unterstreichen, sind Multikulti oder auch Diversity, also Vielfalt. Und je mehr unterschiedliche Kulturen zusammengerührt werden, so sagt man, umso besser, umso bunter, umso bereichernder. Der Sänger Udo Lindenberg segelt auch hier wieder mal munter auf den Wellen des Zeitgeistes mit seinem Lied Bunte Republik Deutschland. Da sagt er, bunte Republik Deutschland, ganze Jumbos voller Eskimos, wie in New York City, richtig schwer was los. Wir stehen am Bahnsteig und begrüßen jeden Zug, denn graue deutsche Mäuse, die haben wir schon genug. Nun, wenn die grauen deutschen Mäuse allerdings ihre Mäuse für Lindenbergs CDs ausgeben, dann ist das okay. Bunte Republik Deutschland. Allerdings merken immer mehr Zeitgenossen, dass Diversity zum Problem werden kann, nämlich dann, wenn es nicht genügend Unity gibt. Also Einheit, Vielfalt und Einheit, also Stichwort Integration. Was hält, so fragen inzwischen viele, unsere Republik eigentlich noch zusammen? Wie werden wir auf Dauer miteinander leben können, auch im öffentlichen Raum? Wie steht es um die Leitkultur in diesem Land? Was soll für alle gelten? Was ist verbindlich? Der Journalist Matthias Matusek hat sich in diese Debatte wiederholt eingemischt. Matusek gehört ja zu den Promis unter den Journalisten. Er leitete zum Beispiel von 2005 bis 2008 das Kulturressort des Spiegel. In einem Blog erinnerte Matusek dieser Tage an die Kehrseite der Buntheit. Die Kanzlerin, so schrieb er, Zitat, habe mehrere hunderttausend junge Männer ins Land gelassen, von denen rund 80% Analphabeten sind, die meisten als Antisemiten aufgewachsen. Und von Frauen eher in Form von Freiwildkenntnis nehmen, die uns lächerliche Diskussionen um Burka oder Burkini aufdrängen und schon mal weiblichen Helferinnen die Hand verweigern. Zitat Ende. Wie soll das auf Dauer zusammenpassen? Gibt es genügend Gemeinsamkeiten? Auch die Bibel spricht nicht von einer bunten Republik, nein, aber von einer bunten Gemeinschaft. Man kann sagen, wenn es eine bunte Truppe gibt, dann ist das die Gemeinde Jesu Christi. Wie es in einem Lied heißt, erkoren aus allen Völkern, doch als ein Volk gezählt. Das wird ja schon im Alten Testament so angekündigt, wenn die Propheten von der Völkerwallfahrt zum Zion sprechen. Etwa Jesaja 60, Vers 3. Da sagt Gott, die Heidenvölker werden zu deinem Licht kommen und Könige zu dem Glanz, der über dir aufgeht. Da sammeln sich die Völker. Das Pfingstwunder dann mit seinen vielen Sprachen und Nationalitäten ist ein Vorgeschmack auf die Buntheit der Gemeinde. Und der Missionsbefehl sagt, geht hin in alle Welt und lehret alle Völker. Also bunter als die Gemeinde Jesu könnte eine Gemeinschaft nicht sein. Von Anfang an kamen hier Leute zusammen, die sich in keinem anderen Verein so getroffen hätten, traditionsbewusste Juden und Heiden mit esoterischer Vergangenheit, Synagoge und Mysterienkulte inklusive Tempelprostitution, römische Militärs und griechische Feingeister, Sklaven und Freie, der handfeste Fischer vom See Genezareth und ein afrikanischer Minister auf Pilgerfahrt. Und das Neue Testament lässt uns daran teilhaben, auch welche Probleme aus dieser Diversity erwachsen sind. Da wird nichts beschönigt oder nostalgisch verklärt. Auch in Römer 14, 15 werden wir noch auf diesen massiven Konflikt zwischen Judenchristen und Heidenchristen kommen. Aber die Gemeinde Jesu hatte einen starken Integrationsfaktor, den kein weltlicher Staat in dieser Weise jemals haben kann. Und das darf man dabei nicht vergessen. 1. Korinther 12, Vers 13 schreibt Paulus, wir sind alle durch einen Geist zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven und Freie. Das ist unsere Integration. Alle durch einen Geist zu einem Leib getauft. Und in Kolosser 1, ab Vers 18 beschreibt Paulus den gleichen Sachverhalt, da sagt der Christus, er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm, also in Christus, alle Fülle wohnen sollte und er durch ihn alles mit sich versöhnte. Es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte, durch sein Blut am Kreuz, auch euch, die ihr einst fremd und feindlich gesinnt wart in bösen Werken, hat er nun versöhnt durch den Tod seines sterblichen Leibes. Christus. Christus ist der große Integrator. Und deshalb kann man von der Gemeinde singen, erkoren aus allen Völkern, doch als ein Volk erzählt. Ein Herr ist und ein Glaube, ein Geist, der sie beseelt. Und einen heiligen Namen ehrt sie, ein heiliges Mahl und eine Hoffnung teilt sie, Kraft seiner Gnadenwahl. Also die Gemeinde Jesu hat eine starke integrative Kraft. Ein enormes Potenzial von Einheit. Und wahrt dabei gleichzeitig die Freiheit und die Individualität ihrer einzelnen Mitglieder. Und das unterscheidet die Gemeinde Jesu von allen Sekten oder auch von allen totalitären Systemen. Sekten und totalitäre Systeme brauchen was? Sie brauchen Druck, sie brauchen Zwang, sie brauchen Unterdrückung. Also wenn zum Beispiel Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un seine Truppen aufmarschieren lässt, dann ist das auch eine Demonstration von Einheit und Geschlossenheit. Aber hinter der Fassade lauern Zwang, Unterdrückung und Gewalt. Schon Napoleon, Kaiser Napoleon, der viel von Macht und Druck verstand, hat auf diese Ausnahmestellung der Gemeinde Jesu immer wieder hingewiesen. Napoleon sagte diesen berühmten Satz, ich kenne die Menschen und ich sage ihnen, dass Jesus Christus kein gewöhnlicher Mensch ist. Zwischen ihm und jeder anderen Person in der Welt gibt es überhaupt keinen Vergleich. Alexander, Cäsar, Karl der Große und ich haben Reiche gegründet, aber worauf beruhten diese Schöpfungen unseres Geistes und unseres Genies? Auf Gewalt. Jesus Christus gründete sein Reich auf Liebe. Und zu dieser Stunde würden Millionen Menschen noch für ihn sterben, sagt Napoleon. Napoleon hat begriffen, der Zusammenhalt der Gemeinde Jesu beruht eben nicht auf Zwang, sondern auf Liebe, auf der Liebe Jesu Christi. Und genau darum geht es in Römer 12, wo wir heute unsere Predigtreihe fortsetzen. Heute kommen wir in unserer Römerreihe zu dieser Schaltstelle, wo Paulus das Thema Gemeinde einführt. Römer 12, die Verse 3 bis 8. Und wenn wir diese Verse überschreiben wollen, dann bietet sich dafür an die Überschrift Einheit in Vielfalt, das Geheimnis der bunten Gemeinde. Also das wird unser Thema heute Morgen sein. Einheit in Vielfalt, das Geheimnis der bunten Gemeinde. Bis dahin hatte Paulus ja aufgezeigt, und das haben wir ja in gut 60 Predigten miteinander untersucht, wie der einzelne Mensch vor Gott steht, wer der Sünder in Gottes Augen ist, wie Gott ihn rettet, was Christus dafür tut, damit wir nicht auf ewig verdammt werden müssen, damit alle, die an Jesus glauben, ihre Sünden vergeben bekommen, Gott zum Vater bekommen, Gewissheit ihrer Rettung bekommen, alles durch diesen einen, durch Jesus, der am Kreuz stellvertretend für uns die Sünde trägt. Das hatte Paulus gezeigt. Und dann ab Kapitel 12, macht Paulus deutlich, was es bedeutet, nun als Geretteter zu leben, ein Leben in Hingabe zu führen, nicht als religiöse Leistung jetzt irgendetwas abzutragen, sondern aus Dankbarkeit für das, was Christus für uns tat, als Auswirkung von Gottes Barmherzigkeit, ein Leben mit Hingabe. Ich erinnere nochmal an diesen Vers 1. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, und da sind die Schwestern immer eingeschlossen, durch die Barmherzigkeiten Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei, das sei euer vernünftiger Gottesdienst, unser Alltag ein einziger Gottesdienst. Und dann hatten wir gesehen, dieser Lebensstil ist unserem normalen Denken fremd. Und darum ist es wichtig, was Paulus im Vers 2 schreibt, nämlich, dass wenn wir Jesus nachfolgen, dass unser ganzes Denken bei Gott in die Schule geht, dass wir uns klar machen, unser Denken ist gefährdet vom Zeitgeist, es ist niemals neutral. Es kommt immer darauf an, welcher Geist letztlich auf dem Klavier unseres Gehirns spielt. Und Paulus hat deutlich gemacht, wir werden geheilt durch den Heiligen Geist. Lasst euch verwandeln, der unser Denken im Sinne Christi verändert. Und wir werden geschult durch Jesus selbst, der uns zu urteilsfähigen Jüngern macht, die in seinem Sinne seinen Willen erkennen und die Dinge richtig unterscheiden und durchschauen können. Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch, eigentlich lasst euch ändern durch die Erneuerung eures Denkens, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige. gefällige und vollkommen. Und wir hatten gesehen, das ist kein einmaliger Akt, sondern das ist ein ganzer Lebensstil, dass wir beständig in der Schule Jesu bleiben und dass wir in unserem Denken und in unserem gesamten Zugang zur Welt immer mehr von ihm geprägt werden. Und nur wenn wir so leben, dann sind wir auch ausgerüstet, konstruktiv am Bau der Gemeinde Jesu mitzuwirken und uns so einzubringen in die Gemeinde, wie es Jesus dient und wie Jesus es uns ermöglicht. Und deswegen beginnt Römer 12 eben nicht mit Vers 3, sondern mit den Versen 1 und 2. Das ist die Voraussetzung dafür, dass wir in dieser Weise von Christus gepackt, geprägt und gestaltet werden. Und dann setzt Paulus neu an. Und dann kommen diese Verse 3 bis 8. Und die wollen wir jetzt miteinander lesen. Sie haben das vor sich auf ihrem Gottesdienstzettel. Da schreibt Paulus, denn ich sage, durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als sich's gebührt zu halten, sondern dass er maßvoll von sich halte, ein jeder, wie Gott das Maß des Glaubens ausgeteilt hat. Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir viele ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des anderen Glied und haben verschiedene Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Ist jemand prophetische Rede gegeben, so übe er sie dem Glauben gemäß. Ist jemand ein Amt, und man müsste sagen, übersetzen, einen Dienst gegeben, so diene er. Ist jemand Lehre gegeben, so lehre er. Ist jemand Ermahnung gegeben, so ermahne er. Gibt jemand, so gebe er mit lauterem Sinn. Steht jemand der Gemeinde vor, so sei er sorgfältig. Übt jemand Barmherzigkeit, so tue er es gern. Ach Herr, nun zeig uns bitte, was du mit diesen Versen in unsere Gemeinde hinein sagen willst, in unser Leben. Amen. Liebe Gemeinde, zunächst fällt auf, wie stark Paulus hier seine eigene Autorität in Erinnerung ruft. Haben Sie diese Formulierung gehört? Ich sage euch. Wer sprach so? Der Jesus. Wahrlich, ich sage euch. Amen, ich sage euch. Und Paulus nimmt diesen Ton ausgerechnet hier auf. Und wir fragen, wie kann Paulus so reden? Die Antwort kommt prompt. Kraft der Gnade, die mir gegeben ist. Also Gott hat ihn beauftragt. Ich sage euch, durch die Gnade, die mir gegeben ist. Nämlich von Jesus. Das hat er sich nicht aus den Fingern gesogen. Das hat er sich nicht angemaßt. Das ist der apostolische Auftrag, den er vom Herrn direkt hat. Er hat das nicht persönlich verdient. Und wir sehen, Paulus betont hier beides zugleich. Er betont einmal seine Abhängigkeit von Christus. Ich bin das durch die Gnade. Und er betont aber auch seine Vollmacht. Ich sage euch mit apostolischer Autorität. Also einerseits, wenn Sie so wollen, die Bescheidenheit. Und andererseits, Paulus nimmt das mit voller Power in Anspruch, was der Herr ihm gegeben hat. Ich sage euch im Namen Jesu, weil er mich in seiner Gnade dazu eingesetzt hat. Und das ist für uns sehr wichtig, wenn wir diesen Text lesen. Keiner kann es sich leisten, kein Christ, keiner, der zu Jesus gehört, kann es sich leisten, an dem vorbeizuhören, was jetzt kommt. Und das macht Paulus auch ganz deutlich. Er sagt in Vers 3, jedem unter euch sage ich das. Also nicht nur Einzelnen aus der Gemeinde, sondern der gesamten Gemeinde. Was jetzt kommt, das gilt der gesamten Gemeinde, das gilt für alle Christen. Ich sage es jedem von euch. Das heißt, keiner kann sich entziehen. Ihr steht alle mit in der Verantwortung, sagt Paulus, bei dem, was jetzt kommt. Also ob ein Jünger Jesu sich in die Gemeinde einbringt, das ist nicht optional. Das kann er nicht mal so und mal so ganz locker entscheiden, wie er sich das gerade so vorstellt. Sondern Paulus sagt, das ist ein unvermeidbarer Bestandteil seiner christlichen Existenz. Denn Vers 4, wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe, so sind wir viele ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des anderen Glied. Wir hängen zusammen. Wir sind eine Schicksalsgemeinschaft, wenn man so will. Wir können uns das nicht aussuchen. Ob ich zum Leib Jesu Christi gehöre, ist nicht eine Frage meiner persönlichen Entscheidung. Ist nicht eine Frage meiner persönlichen Vorliebe. Sondern es hängt davon ab, ob ich zu Christus gehöre. Er ist das Haupt. Wir sind die Glieder. Wir können nicht sagen, ich bin zwar ein Glied und gehöre zum Haupt, aber mit dem Rest des Körpers will ich nichts zu tun haben. Er ist der Weinstock, wir sind die Reben. Wir können nicht sagen, ich bestehe aber darauf, so als Einzelrebe an dem Weinstock rumzuhängen. Die anderen Reben sind auch da. Er der Weinstock, wir die Reben. Die Gemeinde sagt, die Bibel ist der Tempel und Christus ist der Eckstein und wir sind die einzelnen Steine. Wir können nicht sagen, ich möchte aber lieber als freischwebender Stein irgendwo in der Luft hängen. Wir sind zusammengefügt. Wir sind, sagt Paulus, 1. Korinther 12, zu einem Leib getauft. Und der Leib Christi, das ist einmal die weltweite Gemeinde Jesu. Also alle Christen in der ganzen Welt, wo auch immer. Aber der Leib Christi drängt auch auf konkrete Gestalt in den einzelnen Ortsgemeinden vor Ort. Deswegen haben die Reformatoren von der sichtbaren Gemeinde gesprochen. Also diese weltweite Gemeinde Jesu drängt immer wieder auf Konkretisierung, auf konkrete Gestalt vor Ort. Nun, manche Individualisten, die lieber ohne konkrete Gemeinde existieren wollen, trösten sich damit, dass sie sagen, ja, ich gehöre ja zur weltweiten Gemeinde. Und deswegen muss ich mich nicht so in die Niederungen der konkreten Gemeinde vor Ort begeben. Ich höre ab und zu meine Predigt, besuche mal eine Konferenz, aber das reicht mir auch. Mehr Mensch muss nicht sein. Nun, man muss zugeben, es gibt Notsituationen, wo jemand wirklich bei bestem Willen in erreichbarer Nähe keine konkrete, sichtbare Gemeinde findet. Das gibt es immer wieder. Und ich weiß auch, dass mancher, der unsere Predigt über das Internet hört, in dieser Notsituation steht. Aber wenn das so ist, dann ist es wichtig, dass ich das noch als Mangel empfinde. Dass ich merke, das ist eigentlich außergewöhnlich. Das ist eine Notsituation, keine konkrete Gemeinde vor Ort zu haben. Und wenn das so ist, dann ist es wichtig, dass wir die Sehnsucht nach konkreter Gemeinde wachhalten. Dass wir dafür beten, sagen, Herr, ich brauche Gemeinde. Wo ist dein Leib? Wo ist dein konkreter, der konkrete Leib Christi, die konkrete Gemeinde hier in meiner unmittelbaren Nähe? Herr, zeig mir das. Also Notsituation, aber die Notsituation muss auch als solche empfunden werden. Und soll nicht dazu dienen, mir quasi eine bequeme Rechtfertigung dafür zu geben, dass ich mein eigenes Ding mache. Das Neue Testament ermutigt uns immer wieder, die Brüder zu suchen. Und das Neue Testament warnt uns davor, Hebräerbrief zum Beispiel, unsere Versammlungen zu verlassen. Es warnt uns nicht davor, ungeistlich abgeirrte Institutionen zu verlassen. Aber es warnt uns davor, die Versammlung der Gläubigen zu verlassen. Das ist ein Unterschied. Und auch was Paulus jetzt hier in unseren Versen entfaltet, das meint einerseits die weltweite Gemeinde, es zielt aber auch auf das konkrete Zusammenleben in einer real existierenden Gemeinde vor Ort. Und deswegen sind wir alle aufgefordert, sofern wir Jesus als unserem Herrn nachfolgen, uns jetzt persönlich die drei Fragen zu stellen, die Paulus uns in diesen Versen aufs Herz legt. Drei Fragen, die Paulus uns mit diesen Versen aufs Herz legt. Und die Antwort auf diese Fragen wird entscheidend dafür sein, welchen Einfluss wir jeweils auf den Bau der Gemeinde nehmen, in die Jesus uns gestellt hat. Die erste Frage, wie sehe ich mich? Das ist Vers 3. Dann die zweite Frage, wie sehe ich uns? Das sind die Verse 4 bis 5, also uns als Gemeinde. Und die dritte Frage, wie bringe ich mich für uns ein? Das sind die Verse 6 bis 8. Wir werden heute nicht bis ans Ende von Vers 8 kommen, das sage ich schon mal vorab, sondern nur bis zum Anfang von Vers 6 etwa. Aber wir wollen die Frage noch benennen. Also erstens, wie sehe ich mich? Vers 3, wie sehe ich uns? Vers 4 bis 5. Und drittens, wie bringe ich mich für uns ein? Die Verse 6 bis 8. Das ist die Gliederung. Erstens also, wie sehe ich mich? Das ist Vers 3. Wie soll ich mich denn sehen? Was sagt Paulus denn? Es ist auffällig, wenn wir Vers 3 lesen, dass es weiter um die Frage geht, wie wir denken sollen. Also ich lese den Vers nochmal vor. Ich sage euch durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte. Da steht das Wort phroneo, das steht eigentlich für denken. Als sich's gebührt zu halten, da steht wieder phroneo. Sondern dass er maßvoll von sich halte, da steht wieder phroneo. Und auch in dem Wort maßvoll ist noch das Wort phroneo enthalten. Also in Besonnenheit, in nüchterner Einschätzung kann man sagen. Also viermal kommt hier phroneo vor und damit nimmt Paulus diese Denksprache von Vers 2 auf und macht deutlich, also wie du dich siehst, das hängt ganz eng damit zusammen, wie du denkst. Oder andersherum, wenn Jesus mein Denken prägt, wenn Jesus meine gesamte Weltsicht prägt, dann will er auch prägen, wie ich mich sehe. Dann will er auch prägen, wie ich über mich selbst denke. Und dann auch, wie ich über mein Verhältnis zu seiner Gemeinde denke und zu meiner Gemeinde. Wie denke ich das? Wie sehe ich das? Wie sehe ich mich? Und dann bringt Paulus eine Negation und eine Position. Die Negation ist, dass er sagt, niemand soll mehr von sich halten, als ihm gebührt. Wie sehe ich mich? Niemand soll mehr von sich halten, als ihm gebührt. Und die Position? Jeder soll maßvoll von sich halten. Das ist mal das Erste, die Warnung vor Stolz, wie sehe ich mich. Ich meine, niemand soll mehr von sich halten, als sich's gebührt. Normalerweise neigen wir ja zur Selbstüberschätzung von Natur aus, zumindest die meisten. Manche auch zur Selbstunterschätzung, aber eigentlich ist der Stolz unser größeres Problem. Und Paulus hat schon etwa in 1. Korinther 4 in dieser Weise uns das ins Stammbuch geschrieben, dass er gesagt hat in Vers 6, damit keiner für den einen sich gegen den anderen aufblase. Also soll sich keiner aufblasen, denn wer gibt dir einen Vorrang? 1. Korinther 4, Vers 7, was hast du, dass du nicht empfangen hast? Also blas dich nicht auf, sagt er. Und gerade im Vergleich mit anderen neigen wir dazu, es steckt in uns so eine gewisse Tendenz zum Hochmut. Paulus fügt deswegen auch hier in Römer 12, Vers 16 noch hinzu, da kommen wir irgendwann demnächst mal dazu, dass er sagt, haltet euch nicht selbst für klug. Haltet euch nicht selbst für klug. Das ist so eine gewisse Tendenz, die in uns drinsteckt, je nach Charakter und Tagesform. Also das ist die Negation. Niemand soll mehr von sich halten, als sich's gebührt. Wie sollen wir über uns denken? So. Allerdings, was ist jetzt die Alternative? Die Alternative ist nicht, wenn ich mich nicht überschätzen will, dann muss ich so eine geheuchelte Selbstverdammung vor mir hertragen. So nach dem Motto, ich bin ja völlig unnütz und ich kann ja gar nichts. Und Asche auf mein Haupt. Und manche denken noch, das sei besonders demütig. Nein, das sagt Paulus nicht. Paulus sagt auch nicht, jeder soll möglichst wenig von sich halten oder möglichst gar nichts von sich halten. Sondern was sagt Paulus? Was ist die Position? Er sagt, jeder soll maßvoll von sich halten. Das meint eine besonnene Selbsteinschätzung, nüchtern, sachgerecht, angemessen. Das ist hier gemeint. Sei nüchtern in deiner Selbsteinschätzung. Prüf das an der Bibel. Schlachter übersetzt hier, er soll in Bescheidenheit von sich denken. Luther sagt, er soll maßvoll von sich halten. Die Elberfelder übersetzt, er soll so von sich denken, dass er besonnen sei. Das ist hier gemeint. Das ist die Vorgabe für uns alle. Und ich habe so nachgedacht, ein Beispiel, ein gutes Vorbild, da muss ich so an Benedikt Peters denken, den ja einige von uns kennen. Er gehört sicherlich zu den wichtigsten Auslegern unserer Tage, veröffentlicht ungemein viel. Und der ist für mich so ein Beispiel dafür, ein Beispiel echter, ehrlicher Bescheidenheit im Wissen um die eigene Qualität. Also der weiß natürlich, dass er gut ist. Der weiß, dass er viele Sprachen kennt. Der weiß, dass Gott ihm da eine besondere Begabung gegeben hat. Aber er trägt das nicht so vor sich her. Er ist so für mich so ein Beispiel echter, ehrlicher Bescheidenheit im Wissen um die eigene Qualität und um die eigenen Grenzen. Und ich habe öfter große, gestandene Leute erlebt, die mit einer in sich ruhenden, ehrlichen Bescheidenheit aufgetreten sind. Diese Bescheidenheit hatte nichts so von geheuchelter Scheindemut, sondern gerade weil diese Leute klug waren, wussten sie auch um ihre Grenzen. Und sie sind so aufgetreten, dass sie eine Wohltat für ihr Umfeld waren. Das meint Paulus hier. Jeder soll maßvoll von sich halten. Und Paulus selbst gibt ein gutes Beispiel. Man könnte die Frage ja auch an Paulus zurückgeben und sagen, also Paulus, hältst du deine Formulierung hin und für besonders bescheiden, wie du hier auftrittst? Und was würde Paulus sagen? Ja, ich bin demütig, denn ich weiß ja, alles, was ich bin, verdanke ich Gottes Gnade. Aber Gottes Gnade ist nicht vergeblich gewesen an mir. Das hat er so wunderbar zusammengepackt in 1. Korinther 15, Vers 10. Da sagt er in Vers A, 1. Korinther 15, Vers 10a, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Nur durch Gottes Gnade. Und dann fügt er hinzu, in 1. Korinther 15, 10, Vers B, aber seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen. Das heißt, sie hat wirklich an mir gewirkt. Sie hat mich wirklich verändert. Und Paulus fügt sogar noch hinzu, ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Und dann fügt er aber wieder hinzu, nicht aber ich, sondern Gottes Gnade an mir hat es getan. Und das würde Paulus sagen, ist eine nüchterne Selbsteinschätzung, die Gott ihm gegeben hat. Also, beides. Niemand soll mehr von sich halten, als sich's gebührt. Jeder soll maßvoll von sich halten. Was hat Paulus mir schon alles geschenkt? Darüber darf ich mich freuen, sagt Paulus. Aber es soll mich nicht selbstgewiss machen. Und deswegen bittet er zum Beispiel in Epheser 6, Vers 19, wir haben das auch in der Gebetsandacht gehört am Donnerstag, dass die Korinther, dass die Epheser beten sollen für seine Predigt. Und die Leute würden sagen, Menschenskinder, Paulus, also wenn einer predigen kann, dann bist du es doch. Und Paulus sagt, ja, ich weiß. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, aber Leute, ich brauche eure Fürbitte, dass es richtig wird mit der Predigt, dass ich das gut mache, dass ich da immer wieder durchkomme. Das ist beides, diese Bescheidenheit, diese echte Demut, diese nüchterne Selbsteinschätzung und dieses gleichzeitige Wissen, Gott hat mir einen Auftrag und seine Gnade gegeben. Und dann gibt uns Paulus noch eine zusätzliche Hilfe, mit der wir unsere Selbstsicht gewissermaßen eichen können. Wir sollen uns selbst so realistisch sehen, das ist der letzte Teil von Vers 3, Luther übersetzt, ein jeder, wie Gott das Maß des Glaubens zuteilt. Wie Gott das Maß des Glaubens zuteilt. Und Schlachter übersetzt, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Ich gebe zu, diese Formulierung ist etwas geheimnisvoll, aber ich will versuchen, Ihnen das zu erklären. Also auch unter bibeltreuen Auslegern gibt es da zwei verschiedene Deutungen. Man kann das nicht mit letzter hundertprozentiger Sicherheit sagen. Die schließen sich auch nicht gegenseitig aus. Die einen sagen Maß des Glaubens, das ist die gemeinsame Messlatte, das ist der Standard, an dem wir uns alle prüfen sollen, sozusagen die Wahrheit des Glaubens. Und diese Wahrheit hat Gott uns gegeben, damit wir unsere momentane persönliche Situation damit abgleichen können. Wir gleichen unsere Situation ab mit der Wahrheit des Glaubens, um zu einer realistischen Selbstbeurteilung zu kommen. Das ist eine Möglichkeit. Aber noch wörtlicher, noch enger am Text, denke ich, wenn auch ungewöhnlicher, ist die zweite Deutung. Die zweite Bedeutung besagt, Maß des Glaubens, das ist unterschiedlich. Gott hat jedem seiner Kinder ein bestimmtes, unterschiedliches Maß des Glaubens zugeteilt. Nämlich genau das Maß an Glauben, das Maß an Ausrüstung, das jeder von uns braucht, um die ihm speziell gestellte Aufgabe zu bewältigen. Verstehen Sie? Also, dass wir nicht alle das gleiche Maß haben, sondern das legt sich eigentlich von der Formulierung her nahe, wie Gott das Maß des Glaubens einem jeden zugeteilt hat. Das heißt, unterschiedlich. Je nach der Aufgabe, die Gott uns für uns vorgesehen hat, je nach den Herausforderungen, in die Gott uns hineinschickt. Und diese Formulierung, das Maß zuteilen, das Maß ausgeteilt, deutet eher auf Verschiedenheit der je individuellen Situation, weil wir ja auch so unterschiedlich sind. Wir dürfen das nicht durcheinander bringen. In Gottes Augen sind wir alle gleich viel wert. Das sagt Galater 3, Vers 28 zum Beispiel. Sind alle gleich viel wert. Kein Christ ist auch nur ein Hauch mehr wert als irgendein anderer Christ. Das ist das eine. Aber wir sind unterschiedlich beauftragt, unterschiedlich ausgestattet. Wir haben eine unterschiedliche Geschichte. Und wir sollen jeder von uns an seiner Stelle, wo der Herr ihn hingepackt hat, wachsen und ihm dienen. Nach Gottes Spezialfürsorge, nach Gottes Handarbeit, blühe dort, wo Gott dich hingesät hat. Das ist die wahrscheinlichste Deutung dieser Stelle, dass ein jeder maßvoll von sich halte und sich so sehe, ein jeder, wie Gott ihm das Maß des Glaubens ausgeteilt hat. Gott macht Handarbeit. Das heißt, streck dich nicht nach etwas aus, was du dir selber vorstellst oder was du selber gerne haben willst. Vergleich dich auch nicht mit anderen Christen, sondern suche nach der Berufung, die der Herr für dich vorgesehen hat. Suche nach dieser speziellen Berufung und darin sei treu und darin sei hingegeben und darin gib alles, was du hast. Und bist. In 1. Petrus 4 sagt der Apostel, dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Also unterschiedlich zugeteilt. Und in 1. Korinther 12, Vers 11 sagt Paulus, der Heilige Geist teilt jedem das Seine zu, wie er will. Also das ist die erste Frage, die der Herr uns stellt. Und die erste Frage, auf die jeder für sich im Gebet eine Antwort finden soll. Wie sehe ich mich selbst? Sehe ich so, wie der Herr mich sieht? Siehst du dich so, wie der Herr dich sieht? Siehst du dich so, wie der Herr will, dass du dich siehst? Das ist Vers 3. Und das hat dann Auswirkungen darauf, wie ich den anderen gegenüber trete und mich zu ihnen verhalte. Und das führt uns nun zur zweiten Frage, die uns Paulus zur Prüfung vorlegt. Wie sehe ich uns? Wie denke ich über uns? Das sind die Verse 4 bis 5. Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir viele, ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des anderen Glied. Wenn wir das verstanden haben, dann haben wir den größten Teil der Arbeit für heute geschafft. Also wie soll ich uns sehen? Nämlich uns als Gemeinde und mich als Teil der Gemeinde. In welcher Weise sind wir von Jesus her miteinander verbunden? Und hier verwendet Paulus nun, und jetzt wird es auch etwas leichter, der Text, diese wunderbare Metapher des menschlichen Körpers. Der Leib als ein Bild für das Geheimnis von Einheit und Vielfalt. Paulus sagt, guck dir doch einfach deinen Body an, deinen Körper. Ja, wir sind wie an einem Leib viele Glieder, aber nicht alle Glieder haben dieselbe Aufgabe. Schauen Sie, wie viele unterschiedliche Faktoren sind es allein, die unseren Körper konstituieren und zusammenhalten. Ich habe mir mal von einem Mediziner erbeten, Aussagen über den menschlichen Körper in Zahlen. Und ich sage Ihnen, es ist faszinierend, das zu lesen. Ich bringe mal nur ein paar wenige Beispiele. Blutgefäße. Die Gesamtlänge des Gefäßsystems inklusive der Kapillaren beim erwachsenen Menschen ist ca. 150.000 Kilometer. Die Anzahl der Haare, nun ja, durchschnittlich 100.000 bis 150.000. Manche senken dann den Durchschnitt ein bisschen. Selten bis 200.000 steht hier. Anzahl der Knochen 206. Anzahl der Muskeln mehr als 600. So viele Glieder. Die Gesamtzahl der Zellen im menschlichen Körper guckt ca. 10 bis 100 Billionen. Also 10 hoch 13 bis 10 hoch 14. Die Anzahl der Neuronen und Synapsen, ca. 100 Milliarden Neuronen. Und Synapsen, also die Verbindung zwischen den Neuronen, ca. 100 Billionen. 10 hoch 14, das muss man sich mal vorstellen. Und dann die reizaufnehmenden Zellen. Auf der Zunge haben wir etwa 750.000 Geschmackssinneszellen, die wie folgt organisiert sind. Die Zunge weist rund 2.000 Papillen auf, die jeweils 5 bis 10 Geschmacksknospen tragen. Und diese wiederum enthalten 40 bis 60 Sinneszellen. Das ist die Vielfalt des Leibes. Und wir haben 34 Wirbel, 7 Halswirbel, 12 Brustwirbel, 5 Lendenwirbel, 5 Kreuzbeinwirbel und 5 Steißbeinwirbel. So. So viele Glieder, so viele Faktoren, so viele Wirkkräfte. Und ich habe Ihnen nur einen Ausschnitt dieser Zusammenstellung vorgelesen. Natürlich kannte Paulus das noch nicht. Die einzelnen Daten, die wissenschaftlichen Daten. Aber Gott, der ihn beauftragt und geleitet hat, der kannte die Zahlen sehr wohl. Der hatte das ja konstruiert. Einheit in Vielfalt. Und dabei können auch vermeintlich kleine Glieder einen vergleichsweise großen Einfluss ausüben. Denken Sie mal dran, wenn ihr kleiner Backenzahn wehtut, vielleicht wegen einer kleinen Karies, was das für eine Auswirkung hat, Sie können manchmal kaum noch klar denken, der gesamte Körper ist aufs Schwerste beeinträchtigt, wenn ein kleines Glied in irgendeiner Weise nicht okay ist und nicht funktioniert. Also, Diversity, Vielfalt, in überragender Form. Und gerade in ihrer Unterschiedlichkeit können sich die verschiedenen Glieder ergänzen. Sie sind darauf angewiesen, dass sie unterschiedlich sind. Diversity ist da überlebensnotwendig, weil sie sich sonst gegenseitig nicht ergänzen können. Ist doch logisch. Und jetzt schauen Sie hin. Jetzt überträgt Paulus diese geniale Metapher auf die Gemeinde. Zu Beginn von Vers 5. Und er sagt, so sind auch wir die vielen ein Leib. Und Paulus betont das immer wieder. Diese menschliche Vielfalt der Gemeinde Jesu. Und dabei hat er offensichtlich auch diese multiethnische Situation der Geschwister in Rom vor Augen. Das war ja auch die totale Multikulti-Truppe, die da zusammenkam. Und die durch Jesus miteinander verbunden wurde. Und in Vers 6 sagt er, wir haben verschiedene Gnadengaben. Unterschiedlich ausgerüstet. Und deshalb ist die Gemeinde Jesu ein Schutzwall gegen jede Form von Gleichmacherei, gegen jede Form von Einheitslook. Gott hat uns sehr differenziert ausgerüstet, liebe Geschwister. Gott hat Handarbeit gemacht mit jedem von uns. Und es ist wichtig und gut, dass wir das nicht aus dem Blick verlieren. Neulich fand ich eine Fabel, die das ganz gut illustriert, wohin Gleichmacherei führen kann. Hören Sie mal. Einst wollten die Tiere eine Schule gründen, um sich fortzubilden. Sie suchten sich gute Lehrer für die Fächer Rennen, Klettern, Schwimmen und Fliegen. Weil sie sehr ehrgeizig waren, sollte jedes teilnehmende Tier möglichst alle Fächer belegen. Jedes teilnehmende Tier möglichst alle Fächer. Die Ente war ein exzellenter Schwimmer, beinahe besser als der Schwimmlehrer. Aber sie brachte nur mäßige Leistung beim Fliegen und war ein sehr schlechter Läufer. Deshalb musste sie das Schwimmen zurückstellen, um ihr Laufen zu üben. Dabei verletzte sie sich ihre Schwimmflossen, sodass sie am Ende auch nur noch ein mittelmäßiger Schwimmer war. Der Hase begann seine Schulkarriere als toller Läufer. Er entwickelte aber im Laufe der Fortbildung ein nervöses Zucken in seiner Pfotenmuskulatur, weil sie ihn immer zum Schwimmtraining zwangen. Das Eichhörnchen war schon ein professioneller Kletterer, büßte aber sein ganzes Selbstbewusstsein während der Flugstunden ein, weil der Lehrer ihm nie erlaubte, von einem Baumwipfel aus zu starten, sondern immer nur vom Boden muss das arme Eichhörnchen starten. Und dabei bekam es Wadenkrämpfe vor Erschöpfung und konnte schließlich nur noch mit Schmerzen klettern. Der Adler war das Problemkind. Der Adler war das Enfant terrible gewissermaßen in dieser Schule, weil er immer wieder für seinen Eigensinn diszipliniert werden musste. Er strengte sich schon an. Bei den Kletterwettbewerben kam er immer als Erster in der Baumkrone an. Er bestand aber darauf, mit seiner eigenen Technik dorthin zu gelangen. Und dafür wurde er diszipliniert. Also, soweit diese Fabel. Ich denke, es ist klar, was damit gesagt sein soll. Dahin kommt es, wenn man die gottgewollten und gottgegebenen Unterschiede platt macht. Und genau das ist Gemeinde nicht. Gemeinde ist Einheit in Vielfalt. Und das meint Paulus, wenn er sagt, so sind wir viele ein Leib in Christus. Wir viele ein Leib in Christus. Und nun ist das spannend, so sehr Paulus diese Vielfalt betont, das müssen wir noch mitnehmen, zielt er dann am Ende von Vers 5 aber doch auf die Einheit. Schauen Sie mal, wie er das dann wendet. Da sagt er, so sind wir viele ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des anderen Glied. Aber untereinander ist einer des anderen Glied. Am Anfang vom Körper ausgehend sagt er Einheit, aber in Vielfalt, weil viele unterschiedliche Funktionen. Und dann nimmt er die Vielfalt auf und sagt zur Gemeinde genau umgekehrt. Ja, Vielfalt, aber doch in echter geistlicher Einheit. Diversity braucht Unity. Und so verschiedenartig wir auch sind, sein müssen, wenn wir überleben wollen, weil ja alle Gaben gebraucht werden, weil ja alle Funktionen gebraucht werden in der Gemeinde Jesu, so sehr sind wir doch zu einer lebendigen Einheit verbunden. Und das sagt Paulus hier im Vers 5, wir sind ein Leib in Christus. Und das ist der einzige Zugang zur Gemeinde, dass wir zu Jesus kommen, dass wir uns vor ihm beugen, dass wir uns vor seinem Geschenk der Vergebung unserer Sünden niederknien und dass wir ihn als unseren König anbeten. Und darum können wir uns in der Gemeinde diese Verschiedenheit leisten, weil wir eine feste gemeinsame Grundlage haben. Nur darum. Wir haben das Evangelium von Jesus. Wir haben die Wahrheit, wie sie uns in der Bibel offenbart ist. Wir wissen, dass er der einzige Weg zum ewigen Leben ist, der einzige Retter. Die Diversity funktioniert nur, wenn es zugleich eine starke gemeinsame Basis gibt, die von allen anerkannt wird. Und deshalb kann die bunte Gemeinde als bunte Gemeinde existieren und überleben. Also, Christus ist der einzige Zugang zur Gemeinde. Aber passen Sie auf, jetzt kommt noch etwas hinterher. Christus ist auch der unvermeidliche Zugang zur Gemeinde. Wir sind ein Leib in Christus, aber wenn wir zu Christus gehören, sind wir auch ein Leib. Das heißt, wenn Sie am Weinstock dran sind, sind da auch noch andere Reben. Wenn Sie sich in den Tempel einbauen lassen, sind da zwangsläufig auch noch andere Steine. Sie können die nicht einfach wegstoßen, nur weil Sie da drin sind als Stein und sagen, hey, ich will aber rechts und links von mir eine Lücke haben als Stein. Wenn Sie zu diesem Leib dazugehören, sind dann zwangsläufig, wenn Sie der Muskel 595 sind, ist dann auch Muskel 594 und Muskel 597 da. Christus ist nicht nur der einzige Zugang zur Gemeinde, sondern er ist der unvermeidliche Zugang zur Gemeinde. Weil wir an Christus hängen, liebe Geschwister, hängen wir aneinander. Ob wir es wollen oder nicht. Das ist unvermeidlich. Und deswegen schreibt Paulus hier, wir sind untereinander Glieder. Schlachter übersetzt so, so sind wir als einzelne untereinander Glieder. Und Luther übersetzt Vers 5, aber untereinander ist einer des anderen Glied. Liebe Geschwister, das heißt, wir sind als Gemeinde schicksalhaft aneinander gebunden. So, sagt Paulus, ist die Wahrheit. Und so sollen wir uns sehen, auch uns in unserem Verhältnis zur Gemeinde. Du kannst nicht sagen, ja, zu Jesus will ich gehören, aber mit seiner Entourage will ich nichts zu tun haben. Das kannst du nicht sagen, weil das nicht funktioniert. Also Entourage, das ist ja so ein schöner Ausdruck für die Leute, die um eine Person herum sind, gewissermaßen für die Gefolgschaft einer Person. Und Jesus würde sagen, wenn du mit meinen Leuten, wenn du mit meiner Entourage nichts zu tun haben willst, dann kannst du auch mit mir nichts zu tun haben, weil wir an Jesus hängen. Gemeinde heißt, ich gehöre dazu, weil ich zu Jesus gehöre. Und die anderen gehören zu mir, weil sie auch zu Jesus gehören. Gemeinde bedeutet Teilhabe, liebe Geschwister. Und deshalb gibt es in der Gemeinde und gegenüber der Gemeinde auch keine neutrale Beobachterposition. Ich kann nicht als Teil der Gemeinde gewissermaßen gegenüberstehen, als neutraler Beobachter. Nach dem Motto, die Niere klingt sich mal kurz aus und stellt sich neben den Leib. Das geht nicht. Keiner von uns, wenn er denn zur Gemeinde gehören will, kann der Gemeinde gleichzeitig als Beobachter gegenüberstehen. Jeder Teil des Körpers ist an den Körper gebunden. Wer alleine steht dem Körper gegenüber? Der Arzt. Aber der Arzt, der einzige Arzt der Gemeinde ist Jesus. Niemand sonst, keiner von uns kann sich aufspielen, der Arzt der Gemeinde zu sein, sondern Jesus allein ist es. Und selbst der, das müssen wir uns auf der Zunge zergehen lassen, selbst der identifiziert sich so sehr mit seiner Gemeinde. Er hat ja gesagt, ich baue meine Gemeinde, Matthäus 16, Vers 18. Selbst dieser Arzt identifiziert sich so sehr mit seiner Gemeinde, dass er sich im ersten Korintherbrief durch Paulus höchstpersönlich in dieses Bild mit einzeichnen lässt. Höchstpersönlich lässt Jesus sich in das Bild dieses Körpers durch Paulus mit reinzeichnen. Hier in Römer 12 steht, wir sind ein Leib in Christus. In 1. Korinther 12, Vers 27 stand, wir sind der Leib Christi. Das heißt, er ist das Haupt. Und Kolosser 1, Vers 18 hat gesagt, genauso, er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er gehört dazu. Er macht sich sogar zu einem Teil dieses Leibes. Und Hebräer 2, Vers 11 schickt dann noch so tröstlich hinterher über Jesus, sagt Hebräer 2, Vers 11, er schämt sich nicht, sie Brüder zu nennen. Jesus schämt sie nicht, mich und sie Brüder zu nennen. Er sagt nicht, ah, diese menschliche Gemeinde, so ein bisschen Abstand muss ich dazu schon wahren. Nein, er sagt, ich bin das Haupt, ihr seid die Glieder, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Er ist Teil seines Leibes und er schämt sich nicht. Jesus schämt sich nicht, den Nestvogel Bruder zu nennen. Unvorstellbar. Und das ist die zweite Frage, die Paulus jedem von uns vorlegt. Erstens hatten wir gesagt, wie soll ich mich sehen? Und da war die Antwort Vers 3, dass niemand mehr von sich halte, als sich's gebührt zu halten, sondern dass er maßvoll von sich halte, ein jeder wie Gott das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Und jetzt die zweite Frage, wie soll ich uns sehen? Und da sagt Paulus ganz klar, Vielfalt, aber Einheit. Wir sind untereinander einer des anderen Glied. Wir sind gemeinsam rausgekommen aus dem Gerichtssaal Gottes. Wir wurden freigesprochen. Und jetzt sind wir nicht zufällig mal so in der Nähe dieses Gebäudes, sondern wir gehören jetzt zusammen. Und wir können nicht mehr ohne den anderen auskommen, denn wir haben unterschiedliche Begabungen. Wir sollen uns ergänzen und so zur Ehre Gottes leben. Und verstehen Sie, jetzt wird auch klar, wie diese Verse zusammengehören. Vers 4 und 5, also dieses Aneinanderhängen, ist nicht möglich ohne Vers 3, nämlich dass ich mich in Demut vor Gott sehe. Und Vers 3, dieses mich einfügen, nicht zu hoch, nicht zu niedrig, so wie Gott es will, wie Gott es vorgesehen hat, ist nur möglich, wenn Vers 2, mein Denken nach seinem Willen geprägt wird. Und mein Denken wird nur nach seinem Willen geprägt, Vers 1, wenn ich wirklich bereit bin, mein ganzes Leben auf seinen Opfertisch zu legen und zu sagen, Herr, es gehört dir und mach mit mir, was du willst. Anders geht das gar nicht. Wir können diese Einheit in der Gemeinde nicht leben, ohne in der Weise von unserem Herrn geprägt zu werden, wie das die ersten Verse sagen. Denn von Natur aus, wenn wir das nüchtern betrachten, von Natur aus wären wir alten Egoisten und Individualisten eigentlich nicht gemeindefähig. Also ich wäre von Natur aus garantiert nicht gemeindefähig. Aber der Herr arbeitet an uns. Und er nimmt uns mit auf diesen Weg. Und er lässt uns jetzt schon trotzdem dabei sein. Er könnte ja auch sagen, also du brauchst erst mal 30 Jahre Trainingslager, bevor ich dich meiner Gemeinde zumuten kann. Aber so macht er es nicht. Sondern das Prinzip des Herrn ist learning by doing. Er sagt, fang erst mal an. Lerne an meiner Hand in der Gemeinde zu dienen. Und natürlich, du wirst noch viel, viel Mist machen dort. Menschlich gesehen sind wir eigentlich ein Risiko für die Gemeinde Jesu. Wir sind ein Risiko für die Gemeinde Jesu, jeder von uns. Aber der Herr sagt, ich mache trotzdem Learning by Doing mit dir. Du brauchst die Gemeinde und ich übernehme die Verantwortung für dich in Christus. Fang an, diene mir. Und wenn du mit Mist machst, dann ich fange das schon auf, ich gleiche das schon aus, sagt Jesus. Denn er schämt sich nicht, uns Brüder zu nennen. Versteht ihr, was das heißt? Und nicht nur das, sondern er gibt uns sogar noch einen Pfund mit auf den Weg, damit wir etwas haben, beizutragen zum Bau seiner Gemeinde. Das ist der Anfang von Vers 6. Sogar das noch, ne? Und wir haben verschiedene Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Das heißt, der Herr steckt uns noch einen Pfund in die Tasche und sagt so, das gebe ich dir jetzt und das kannst du beitragen, das kannst du einbringen. Und deswegen sind wir nicht nur stille Teilhaber, sondern Jesus hat uns als Aktivposten vorgesehen. Und zwar alle. Alle, wie wir sind. Denn Vers 3, ich sage euch, durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch. Jedem unter euch. Und wir können es nicht wegducken. Und deshalb endet dieser Abschnitt noch nicht mit Vers 5, sondern er geht mindestens bis Vers 8. Das können wir heute nicht mehr auslegen. Wir können nur zum Schluss noch die Brücke bauen von Vers 5 zu Vers 6, weil es so wichtig ist, dass diese Brücke steht und weil es so wichtig ist, dass du da drauf bist auf dieser Brücke. Denn wenn du die ersten beiden Fragen im Sinne von Römer 12 beantwortest, dann führt dich das zwangsläufig zur dritten Frage. Also nochmal, die erste Frage lautete, wie sehe ich mich? Vers 3 war die Antwort, so wie Gott es mir gegeben hat, nüchterne Selbsteinschätzung. Dann zweite Frage, wie sehe ich uns? Da waren Vers 4 und 5 die Antwort, Einheit in Vielfalt, ganz eng zusammengewoben, einer des anderen Glied. Und die letzte Frage, und da wollen wir wenigstens noch die Brücke dazu bauen, wie bringe ich mich nun für uns ein? Und schauen Sie hin, da heißt es, wir haben verschiedene Gnadengaben gemäß der uns verliehenen Gnade. Und dann stellt Paulus, das kommen wir heute nicht mehr im Einzelnen untersuchen, eine Liste auf mit 7 Beispielen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Er hat auch andere Listen an anderer Stelle, da stehen dann noch zum Teil andere Gnadengaben drin, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Aber eine Liste, wie wir uns in den Gemeindebau mit einbringen können. Und diese Liste reicht vom Predigen bis zur Beschaffung von Finanzen bis zum Kümmern um Menschen, die in irgendeiner Notlage sind. Und die meisten dieser Dinge ganz unspektakulär. Auch was unsere Muskeln machen zum Beispiel, ist ja größtenteils völlig unspektakulär. Aber wehe, wenn die Muskeln nicht da wären. Und wieder wird deutlich, wie verschieden die Einsatzbereiche sind, die der Herr für uns vorgesehen hat. Wir haben verschiedene Aufgaben, sagt Paulus. Und das ist kein Zufall. Denn Gott befähigt uns für diese verschiedenen Aufgaben, nämlich nach der Gnade, die uns gegeben ist, haben wir diese verschiedenen Aufgaben. Das ist Einheit in Vielfalt. Und hier passt auch wieder dieses wunderbare Bild von Vers 4 und 5. Ein Leib in Christus, untereinander, einer des anderen Glied. Und wissen Sie, der Körper ist immer als Ganzer in Bewegung. Der Körper ist immer als Ganzer in Bewegung. Der Arm kann nicht zum Fuß sagen, also Fuß, geh schon mal vor, ich mache heute frei und komme nach. Und die Lunge kann nicht zum Herzen sprechen, also liebes Herz, schlag du mal schön weiter mit dem Atmen, pausiere ich bis morgen. Der Körper ist immer als Ganzer in Bewegung. Wir dienen dem Herrn gemeinsam. Was für eine Freude und was für eine Ehre. Und dabei dürfen wir wissen, unser Chef ist kein Sklaventreiber. Der Jesus hat zu seinen Jüngern immer wieder gesagt, ruht ein wenig. Leute, kommt zur Ruhe. Und je mehr Geschwister im Einsatz sind, umso besser können sie sich gegenseitig vertreten und entlasten. Je mehr Geschwister im Einsatz sind, umso mehr kommt jeder auch zur Ruhe. Und deshalb soll sich jeder Christ immer wieder diese 3 Fragen stellen. Wie sehe ich mich, dass niemand mehr von sich halte, als sich's gebührt zu halten, sondern dass er maßvoll von sich halte, ein jeder, wie Gott das Maß des Glaubens ausgeteilt hat. Und dann die zweite Frage, die ich mir stelle, wie sehe ich uns? Wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe, so sind wir viele ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des anderen Glied. Und schließlich am Ende, wie bringe ich mich für uns ein? Wir haben verschiedene Gnadengaben gemäß der uns verliehenen Gnade. Wie kann ich dem Herrn in seiner Gemeinde noch besser dienen? Diese Frage wollen wir uns stellen. Wie kann ich meinen Glaubensgeschwistern damit auch noch besser dienen? Und es gibt Zeiten, da ist für jemanden Außendienst dran, dass jemand vielleicht sagt, zurzeit habe ich an meinem Arbeitsplatz so viele Kontakte. Da sind momentan so viele Leute, die offen sind für den Glauben. Ich will mich gezielt um einige von denen kümmern. Bitte betet für mich. Oder da öffnet sich jemand plötzlich die Tür für Besuchsdienst im Krankenhaus. Und so sagt, Leute, das ist jetzt mein Ruf momentan, das ist mein Schwerpunkt. Bitte sendet mich dahin, gebt mich frei und betet für mich, dass ich das in guter Weise machen kann. Verschiedene Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Und das ist die Aufgabe der Ältesten auch, die Augen offen zu halten. Wo ist jemand noch nicht eingebunden? Wo kann jemand vielleicht noch ermutigt und angesprochen werden, mit Aufgaben anzupacken? Und umgekehrt ist es die Aufgabe jedes Einzelnen, sich zu fragen, wo habe ich noch Freiräume? Wo habe ich noch Möglichkeiten? Und dann möchte ich Sie einladen, ermutigen, kommen Sie auf uns zu und sagen Sie, Leute, ihr könnt mich noch einsetzen. Und lassen Sie uns dafür beten, dass wir realistisch erkennen, wo jeweils der Platz ist. Und dann wird mancher möglicherweise dazu berufen sein, nochmal in den Kindergottesdienst zu gehen und damit anzupacken. Und es werden immer wieder Fahrer gebraucht, die andere Geschwister abholen zu den verschiedenen Veranstaltungen. Oder noch ein praktisches Beispiel zum Schluss. In knapp 2 Wochen sind ja Bibeltage, wie wir wissen. Seit einigen Wochen schon ist ein wunderbares Team an vielen Stellen im Einsatz, die unter Hochdruck all dies vorbereiten. Der Predigttext gibt uns heute nochmal eine Chance, dass wir uns alle nochmal klar machen, liebe Geschwister. Die Bibeltage sind unsere gemeinsame Aufgabe als Gemeinde. Und wie kann ich da noch mithelfen? Vielleicht legt Gott das jemandem aufs Herz, dass er sagt, ich will noch gezielter dafür beten, noch gezielter für die Referenten beten und ihre Vorbereitung beten und den Verlauf beten. Vielleicht macht Gott jemandem anderen klar, dass er sagt, Mensch, ich sollte ein Quartier zur Verfügung stellen. Das ist ein echter Beitrag, den ich leisten kann. Oder dass der andere sich fragt, wen kann ich eigentlich noch einladen? Wen sollte ich anrufen und sagen, Mensch, komm zu den Bibeltagen. Ich lade dich ein. Und dann am Wochenende selbst dabei sein, die Augen offen halten. Wo ist ein Besucher, der einen Zuspruch braucht? Wo würde es jemanden ermutigen, wenn ich mal an seine Seite trete und ein Gespräch mit ihm führe oder ihm in der einen oder anderen Sache helfe? Wie kann ich mitsingen bei den gemeinsamen Liedern, dass wir Gott ehren und es ein guter, voller Gesang zur Ehre Gottes wird? Wo kann ich mich einsetzen? Ein Leib, viele Glieder und viele verschiedene Gaben, die der Herr unter uns ausgeteilt hat. Und hier sehen wir am Schluss wieder, dass so ein Leben, wie Jesus das für uns vorgesehen hat, nur gelingen kann, wenn wir in dieser Spur von Römer 12 sind, die mit Vers 1 beginnt. Ich ermahne euch, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Man könnte hinzufügen, von Sonntag bis Samstag, die ganze Woche über. Und dann wird mein Denken zunehmend verändert werden. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern lasst euch ändern durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist. Auch in all diesen Fragen, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Und dann lernt ihr nach dem Maß des Herrn euch selbst zu fragen, wie soll ich mich sehen? Dass niemand mehr von sich halte, als ihm gebührt zu halten, sondern dass er maßvoll von sich halte. Ein jeder, wie Gott das Maß des Glaubens ausgeteilt hat. Und dann, wie soll ich die anderen sehen? Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe, so sind wir viele ein Leib in Christus. Aber untereinander ist einer des anderen Glied. Und wie kann ich mich nun für uns noch ganz anders einbringen zur Ehre Gottes? Und haben verschiedene Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Lieber Jesus, danke, dass du deine Gemeinde mit uns baust. Herr, und wir wissen, wir sind das Risiko deiner Gemeinde. Aber danke, dass du uns trotzdem dazugenommen hast und dass du die letzte Verantwortung für uns übernommen hast und dass du uns an die Hand nimmst und dass du mit uns den Weg gehst, Herr. Auch hier in der BEG in Hannover. Wir danken dir für das Wunder deiner Gemeinde. Und wir danken dir, dass du uns dieses zurufst, ich schäme mich meiner Brüder und Schwestern nicht, Herr. Danke, dass du zu uns stehst, Herr. Und so hilf uns, auch zueinander zu stehen, einander zu tragen, einander zu dienen, weil wir dir dienen wollen, Herr. Und segne unsere Gemeinde auf diesem Weg. Lass uns im Glauben und im Dienst und im Gehorsam dir gegenüber wachsen. Und segne deine Gemeinde auf der ganzen Welt, Herr, dass wir bereit sind, wenn du wiederkommst, dass du uns bei der Arbeit findest Und dass du einmal auch über uns sagen kannst, ihr seid treue Knechte gewesen, Herr. Wir wollen dir mit allem, was wir sind und haben, zur Verfügung stehen. Auch in der neuen Woche wieder. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.